Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wiesbaden hat endlich einen Kulturentwicklungsplan. Der Kulturdezernent nennt ihn einen Meilenstein. Die kulturpolitische Sprecherin der Grünen sprach von einem Quantensprung der Wiesbadener Kulturpolitik. Man begreift, es handelt sich um etwas Großartiges. Aber welche Bedeutung hat er denn nun für die Stadt und die Kultur? Was soll jetzt wie und wann entwickelt werden und wer profitiert davon? Unser Gast heute Abend wird uns das erklären, nämlich die stellvertretende Vorsitzende des Kulturbeirats, Dorothea Angur. Guten Abend, Doro.
Hallo, guten Abend.
Den Vorsitzenden des Beirats, Ernst Sebeditz, hatten wir ebenfalls eingeladen, aber leider hat er kurzfristig abgesagt. So bist du jetzt also dran, Doro, um uns erstmal das sperrige Wort zu erklären. Kulturentwicklungsplan ist ein gängiger Begriff aus der Kulturpolitik, aber wer nichts damit zu tun hat, kann sich kaum etwas darunter vorstellen. Also bitte.
Ganz einfach gesagt geht es einfach darum, mal zu ermitteln, was man in einer Stadt vorfindet, also alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, also was haben wir in einer Stadt und wo wollen wir hin? Zwischen diesen beiden Polen, kann man sich das vorstellen, findet eine Planung statt. Und auch ich war sehr skeptisch anfangs, als die Idee des Kulturentwicklungsplans für Wiesbaden an mich herangetragen wurde, ob das richtige Modul ist, das richtige Instrument ist, um Kulturpolitik zu machen in einer Stadt wie Wiesbaden, die nicht so ganz einfach ist. Das wird unser Gespräch sicherlich noch herausarbeiten. Aber wenn man diese Planung als einen elastischen, als einen dynamischen Prozess versteht, dann sieht man, dass er doch viele Chancen birgt, indem er nämlich alle mitnimmt. Und das ist das Besondere an dieser Planung, dass hier zum ersten Mal Verwaltung, Kulturschaffende, Kulturakteure, Künstlerinnen und Künstler der Stadt und die Politik miteinander zusammengesessen haben und diesen Plan gemeinsam gestaltet und entwickelt haben. Das ist sozusagen das Besondere, das Herausragende. Und ich glaube, auch deshalb können wir hier mit Fug und Recht behaupten, dass wir was richtig Gutes in der Hand haben, eine gute Handreichung. Und er hätte nicht passender kommen können als in dieser Corona-Pandemie, denn die Frage nach der Bedeutung, nach der Rolle von Kunst und Kultur in der Stadt wird sowieso neu zu verorten sein und wir müssen uns, wenn ich sage wir, meine ich die Kulturpolitiker oder die Politikerinnen und Politiker der Stadt, wir müssen uns die Frage stellen, was sind wir bereit für Kunst und Kultur in der Stadt auszugeben und jetzt gerade in der Pandemie, Stichwort Restart, das wird unsere Aufgabe sein.
Also an den Begriff Kulturentwicklungsplan muss man sich einfach gewöhnen. Da gibt's nichts anderes.
Genau.
Du bist nicht nur die zweite Vorsitzende des Kulturbeirats, sondern auch kulturpolitische Sprecherin der Grünen. Als solcher hast du im Zusammenhang mit dem CAP von einem Quantensprung gesprochen. Ich sage jetzt mal CAP. Also CAP heißt Kulturentwicklungsplan. Du hast von einem Quantensprung gesprochen. Was hast du damit gemeint?
Der Quantensprung ist ganz einfach. Also man muss sich vorstellen, ich bin jetzt keine Physikerin und auch keine Mathematik ist das, glaube ich, oder? Also ich bin keine, wie man gerade schon an meinem Rumeiern feststellt. Ich habe von MINT-Fächern nicht so viel Ahnung, aber darum geht's ja jetzt hier auch nicht, sondern es geht darum, dass ich meinte, es ist wirklich etwas Herausragendes. Es hebt uns auf eine andere Ebene. Das wollte ich damit deutlich machen. Und man muss sich vorstellen, ich mache jetzt seit 10 Jahren Politik. Ich habe im März 2011 angefangen, Politik zu machen und bin seitdem kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion der Grünen. Und die erste Wahlperiode, also von 2011 bis 2016, waren wir Opposition. Ich bin also traumatisch sozialisiert worden. Das ist vielleicht die richtige Formulierung. Traumatisch sozialisiert worden mit der Ohnmacht, die man in der Opposition hat. Das heißt, man hat gute Ideen, viele Ansätze, man hat vor allen Dingen Mut und Leidenschaft und will Dinge verändern und stellt fest, man rennt nur gegen die Wand. Und das war, also dieses Erlebnis, was ich auch vor allen Dingen im kulturpolitischen Bereich gemacht habe, das hat mich dazu bewogen, jetzt von einem Quantensprung zu reden, da wir jetzt auf eine andere Art Politik machen, dass wir jetzt auf eine andere Art uns verständigen, wo wir in unserer Stadt hinkommen und es nicht mehr darum geht, dass eine Dezernentin oder ein Oberbürgermeister mal zu dem einen oder zu dem anderen Lust haben und zu dem anderen weniger. Und es geht auch nicht darum, das zu machen, was altbewährt ist, sondern auch mal sich zu trauen, die Pfade zu verlassen und Innovatives und Experimentelles zuzulassen. Das sind ja zwei Adjektive, die in Wiesbaden nicht bei der Schlagwortsuche als erstes zu finden sind. Und das zu verändern, das ist der Quantensprung, den wir jetzt machen müssen. Es geht gar nicht anders, denn alles, was wir jetzt hier gemeinsam festgehalten haben, muss sozusagen zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass es wirklich besser wird, dass es toll wird, dass wir ganz andere Chancen in dieser Stadt haben.
Das haben wir jetzt verstanden. Und sag mal, beim Kulturbeirat, welche Gefühle hegt ihr angesichts des CAP? Immerhin gehört er ja zu den Hauptaufgaben des Kulturbeirats. Deswegen ist er ja auch gegründet worden.
Also der Kulturentwicklungsplan und der CAP, der Kulturentwicklungsplan und der Kulturbeirat gehören untrennbar miteinander zusammen und sind auch es waren jetzt keine Zwillinge, die da geboren worden sind, aber sie entstammen doch einer Familie, einer gedanklichen Familie. Erst wurde der Kulturentwicklungsplan seinerzeit übrigens 2014 im November durch meine Person in den politischen Prozess gebracht. Im Vorfeld gab es Gespräche und Anregungen. Wie gesagt, ich war dem erstmal etwas skeptisch. Der Idee stand ich skeptisch gegenüber, habe mich aber durch intensive Gespräche mit dem Arbeitskreis Stadtkultur auch wirklich inhaltlich überzeugen lassen von Margarete Goldmann und auch Gerhard Schulz und anderen, dass das Modul der Wahl ist, dass wir diesen Weg zusammen gehen sollten. Den haben wir also eingebracht im November 2014 und den Kulturbeirat haben wir auf den Weg gebracht nach der Kommunalwahl 2016. Es ist sozusagen die kleine Schwester der Planung, aber die Hauptaufgabe des Kulturbeirates ist die Begleitung des CAPs gewesen. Das ist diese Festschreibung, so haben wir das auch verstanden. Da es ja, wie ich schon eingangs versucht habe darzulegen, darum geht, diese drei Gruppen zusammenzubringen.
Ich wollte wissen, wie ihr euch jetzt fühlt.
Wir fühlen, also ich bin ja eine von 25, das ist nicht viel, eine von 25. Also mathematisch gesehen ist das ein ganz kleiner Teil. Ich fühle mich da sehr gut und ich glaube auch die meisten, alle Mitglieder fühlen sich da sehr wohl mit. Und wir haben auch was geschafft. Das war auch ein anstrengender Prozess.
Der Kulturdezernent Axel Imholz hat es auf folgende Kurzformel gebracht. Es gibt drei Kernthemen in diesem Kulturentwicklungsplan. Verlässlichkeit und Planbarkeit, Sichtbarkeit und Raum für Kultur. Insgesamt sind in dem umfangreichen Werk 9 Handlungsfelder ausgemacht worden, nebst 66 Maßnahmenvorschlägen. Was ist nach deiner Meinung das Entscheidende des Plans, Doro?
Das mit dem Ranking ist immer so eine Schwierigkeit. Im Grunde sind die Dinge, die wir da jetzt formuliert haben, auch keine großartigen Neuigkeiten. Das Entscheidende an diesen Punkten, die wir hier festgehalten haben, an den Handlungsfeldern, wie du jetzt gerade sie genannt hast und wie sie aus der Sozialwissenschaft herauskommend, sind das ja Begrifflichkeiten der Sozialwissenschaft, die hier Anwendung finden, sind es einige Handlungsfelder und Maßnahmen, die im Grunde auch nebeneinander stehen. Und es geht gar nicht so darum, dass man mit was man anfängt, sondern es geht darum, dass man anfängt. Und die Fragen nach der Sichtbarkeit unserer Kulturszene. Da geht es ja vor allen Dingen um die freie Kulturszene, die immer noch nicht im Bewusstsein vieler Menschen in verantwortungsvoller Position, ich muss aufpassen, was ich da sage, noch nicht ganz so im Bewusstsein ist. Aber auch das wird besser, diese Dinge weiterzuentwickeln, dass es nicht nur touristische Reisen gibt, um den Weihnachtsmarkt, den Sternschnuppenmarkt zu besuchen, sondern dass man auch mal ein Festival wie unser tolles, neues, kleines Festival im Biebricher Schlosspark, das heißt PIP, Poesie im Park, besucht. Also dass man auch mal so ein Reiseangebot bei einer internationalen Tourismusmesse anbietet beispielsweise. Das wären doch Ideen, wo man hinkommen sollte, und darum wird es gehen, also um die Sichtbarkeit. Und vor allen Dingen jetzt mit Corona sehen wir es, geht es natürlich ganz, ganz konkret und um die Raumnot und wie wir der begegnen können.
Von großer Bedeutung ist, das hast du ja schon angedeutet, dass Künstler und Kulturschaffende, Kulturverwaltung, Politiker sowie interessierte Bürger an der Erstellung des Plans mitgewirkt haben. Es gab Workshops, Diskussionen, Experteninterviews, Bürgerbefragungen und ganz wichtig eine Steuerungsgruppe, die einen wesentlichen Anteil am Gelingen hatte. Du warst in dieser Steuerungsgruppe. Wie war das denn? Ging es da hoch her? Gab's auch mal Meinungsverschiedenheiten oder Streit?
Das war, also wenn man sich anguckt, wer in der Steuerungsgruppe ist, kann man davon ausgehen, dass das sehr kurzweilig war. Es gab heiße Diskussionen, gute Debatten, wirklich sehr gute Debatten. Und es wurden auch Wege dann geändert. Also das Ganze ist ein dynamischer Prozess, und so versteht, sollte man auch dynamische Prozesse verstehen, dass man auch mal feststellen kann, dieser Weg, den wir hier eingeschlagen haben, führt nicht zum Ziel. Deswegen stoppen wir, verlassen den Weg und kehren um oder gucken, ob es nicht einen Parallelweg gibt. Was ich damit sagen will, es war natürlich diese Rückkopplung mit diesen verschiedenen Gruppen. Eine Künstlerin hat eine andere Position wie eine Kulturpolitikerin von der FDP. Also das, oder auch die CDU hat andere Ideen und andere Interessen zu bedienen als der Chef des Schlachthofs. Also verstehst du, also das sind allein dadurch, dass wir so mannigfaltig aufgestellt waren und dann immer so goldig, sage ich jetzt mal, das meine ich nicht despektierlich, sondern eigentlich soll das die Herzlichkeit, die herzliche Verbindung, die ich auch zu diesem Amt habe, also wie dann immer so diese Verwaltung auch dabei sei, also unser Kulturamtsleiter, der Herr Funk, der wirklich viele, viele graue Haare hätte bekommen können, wenn er denn sie bekommen hätte. Genau. Also es war natürlich nicht ganz einfach für alle Beteiligten, und auch der Dezernent hatte da natürlich, musste immer mal auch Erwartungen bremsen oder Dinge kanalisieren. Das waren heiße Debatten, und es hat Spaß gemacht, aber war auch manchmal anstrengend.
Zu dieser Steuerungsgruppe gehörte auch Margarete Goldmann, ehemalige Kulturdezernentin und seit vielen Jahren Sprecherin des AK Stadtkultur. Das ist ein Zusammenschluss von über 30 frei gemeinnützigen Kulturträgern und Vereinen in Wiesbaden. Margarete Goldmann hatte schon in den 80er Jahren Erfahrungen mit dem Thema Kulturentwicklungsplan gesammelt. Wir haben sie danach gefragt. Du hattest schon während deiner Amtszeit als Kulturdezernentin einen Kulturentwicklungsplan für Wiesbaden für notwendig gehalten. Es ist aber damals nichts daraus geworden, was umso bemerkenswerter ist, weil du damals festgestellt hast, dass Wiesbaden kulturpolitisch völlig abgehängt war. Kannst du dich bitte noch mal an die damalige Zeit erinnern?
Ja, ich kam ja aus dem Ruhrgebiet. Ich kam ja aus Recklinghausen 1986 nach Wiesbaden. Und wenn man aus Nordrhein-Westfalen kam, ich würde fast sagen, noch heute kann man sagen, kommt, dann hat man Vorstellung von Kulturpolitik, weil die Wiege der Kulturpolitik und das Land, in dem es ein wirklich hochintensiven Diskurs über diese Fragen gibt, stand und steht in Nordrhein-Westfalen. Und die ersten Kulturentwicklungspläne kannte ich eben aus Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Unna hat schon in den 70er Jahren einen Kulturentwicklungsplan gemacht, den habe ich heute noch bei mir stehen. Das war einfach eine tolle Zeit damals. Man fuhr auf regionale Treffen. Das Ministerium, was da zuständig war, das probierte ganz neue Dinge aus. Da entstand der erste Feuerwehrtopf für freie Kulturprojekte und so weiter. Und so war ich sozialisiert und kam nach Wiesbaden. Abgehängt stimmt, aber es war eben nicht nur Wiesbaden. Im Grunde genommen war Hessen abgehängt. Der einzige Ort, wo Kulturpolitik natürlich wiederum in ganz großem Stil verfolgt wurde mit unglaublichen Mengen an Geld, das war Frankfurt. Aber Frankfurt war damals weder repräsentativ für Hessen noch für die Republik insgesamt. Und da fand ich natürlich auch nicht der kulturpolitische Diskurs, den ich so spannend fand, in Nordrhein-Westfalen, der fand mit Frankfurt und in Frankfurt auch nicht statt. Und man war jung damals, ich war 34, das hat mir gefehlt in Wiesbaden. Und dann habe ich gesehen, wer hier gefördert wird. Und mein Vorgänger, Professor Bertram in Ehren, hat sich Verdienste erworben um das Staatstheater und Museum Wiesbaden und Maifestspiele und solche Dinge. Aber ich erinnere mich, dass das, was heute Talaus ist und früher Hinterhaus war, mit 2600 D-Mark pro Jahr gefördert wurde. Das war die Lage. Also kam ich natürlich und wollte was verändern.
In Nordrhein-Westfalen gab es diesen Kulturentwicklungsplan. Was hat dich daran so interessiert oder fasziniert sogar?
Ja, interessiert und fasziniert hat mich, dass da versucht wurde, jetzt nicht einfach freihändig und nach Gutsherrenart Kulturpolitik zu machen, sondern Konzepte zu entwickeln, die systematisch darauf hinarbeiten, zu überlegen, was brauchen Kulturträger, damit sie gut arbeiten können, wie viel Geld brauchen die, um Personal zu bezahlen, wie viel Geld brauchen die, um Räume anzumieten und, alles, was nötig ist, Gagen zu bezahlen. Und auf der Seite des Publikums, wie verändert sich das Publikum, wie müssen wir dezentrale Kulturarbeit entwickeln, um Kultur für alle wirklich konzeptionell anzubieten. Das macht man ja nicht freihändig. Das geht ja nicht darum, ob ich hier mal 2.000 Euro und da 5.000 mehr bewillige, sondern da steckt ja wirklich eine konzeptionelle Überlegung dahinter. Und das wurde in den Plänen eben ausgearbeitet und dargelegt, sodass auch Transparenz in die kulturpolitischen Entscheidungen gekommen ist. Das kannte ich alles schon.
Und deswegen wolltest du gerne in Wiesbaden
auch. Deswegen habe ich gedacht, es wäre hier gut, dass wir das auch auf den Weg bringen, einfach eine Lagesituation uns klar machen, was gibt's in Wiesbaden, was fehlt in Wiesbaden, auf welche Ziele wollen wir hinarbeiten. Und das war aber politisch nicht durchzusetzen. Aber ich habe dann ja 3 Gutachten in Auftrag gegeben. Also ich habe da nicht einfach gesagt, nö, dann das war's jetzt, sondern habe gedacht, da irgendwie muss ich einen Weg finden. Und dann haben wir tatsächlich ein Gutachten in Auftrag gegeben zur Filmarbeit in Wiesbaden. Und das ist die Begründung dafür geworden, dass es im Kulturamt ein eigenes Referat für Film gibt und dass das Caligari zu der Einrichtung ausgebaut wurde, die es dann geworden ist und Gottlob es heute ist. 2. Gutachten, Musikschule. Und siehe da, das war die Begründung dafür, dass dann die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, die Wiesbadener Musik- und Kunstschule zu gründen und die Wiesbadener Musikakademie. Da hat die Stadt viel, viel Geld in die Hand genommen, um da diesen Modernisierungsschritt einzuleiten. Also es ging eigentlich darum, Modernisierungsschritte einzuleiten. Bei den beiden eben beschriebenen Einrichtungen ist das sehr gut gelungen, Film und Musik. Das 3. Gutachten, das war zum Stadtmuseum. Das war auch ein ganz interessantes Gutachten, was, das muss ich sagen, das hat mich stolz gemacht, Gottfried Kieso, Professor Kieso, der war ja nun wirklich die anerkannte Persönlichkeit, wenn es um kulturelles oder um Erbe und so in Wiesbaden ging. Der hat es sehr gelobt und sehr geschätzt. Hat auch leider nichts genutzt, wie wir heute wissen. Und das war das 3. Diese 3 Schritte bin ich gegangen und das war dann schon mal etwas. Und von der Stadt Dortmund habe ich damals die Förderrichtlinien übernommen für die institutionelle Förderung von Kulturträgern. Die gab es nämlich bis dato auch nicht. Und gut, das waren damals noch bescheidene Summen, aber immerhin.
Aber damals war dann die Struktur gelegt dafür.
Ja, die Struktur ist da gelegt worden.
Du konntest dann ab 1992 leider nicht weitermachen. Mhm. Und es hat bis 2014 gedauert, bis das Thema Kulturentwicklungsplan wieder auftauchte. Warum hat das so lange gedauert?
Es gab offensichtlich keinen Wunsch von politischer Seite, auch nicht von Seite der amtierenden Dezernentinnen und Dezernenten, da irgendwas auf den Weg zu bringen. Also es war kein Thema. Es ist dann wieder Thema geworden im Zusammenhang mit der Diskussion um den Bau des Stadtmuseums an der Wilhelmstraße, den Jahn-Entwurf und PPP-Projekt. Ja, und ich erinnere mich noch deutlich, das hat mich dann wirklich auf die Palme gebracht, da gab es ein Gespräch mit Herrn Lorenz in der FAZ und in dem Artikel hieß es wörtlich: Die Kulturszene muss schon wissen, was ihr ein Stadtmuseum wert ist. Und da haben wir alle nur gedacht, was soll das bedeuten? Heißt das, dass die Kulturträger selber die Kosten aufbringen sollen aus ihren bescheidenen Mitteln, um die Betriebskosten eines Stadtmuseums zu stemmen? Es sollte ja aus dem Kulturfonds Rhein-Main ausgestiegen werden, das Pariser Hoftheater sollte dicht gemacht werden, der Kunstsommer sollte nicht mehr stattfinden, aber es reichte ja nicht. Also ich meine, damit kann man, mit dem Geld, was da zusammengekommen wäre, hätte man den Betrieb eines Stadtmuseums ja nicht machen können. Und da war allen klar im Arbeitskreis Stadtkultur, der im Übrigen damals einen enormen Zulauf hatte. Also die Sitzung, das platzte ja aus allen Nähten, kamen ja alle Leute, kamen. Und dann hat das ganze Plenum gesagt, sprich die Politikerinnen und Politiker in unserer Stadt, wissen offensichtlich überhaupt gar nicht, wie es der Kultur hier geht, was es gibt, wie die Situationen sind. Vor allen Dingen eben die Produktionsbedingungen in den Kulturbetrieben. Das ist ja eine Perspektive, die interessiert das Publikum zu Recht auch nicht. Ich als Publikum will in ein Konzert gehen, da möchte ich, dass es gute Musik gibt, möchte mich in den Räumen angenehm fühlen, ist alles prima. Aber ich muss als Publikum nicht wissen, was der Musiker oder die Musikerin verdient oder unter welchen Bedingungen die arbeiten. Muss ich nicht wissen. Aber Kulturpolitik muss das wissen. Aber das wusste sie offensichtlich nicht nach unserer Feststellung. Und da kam die Idee wieder auf zu sagen, da hilft jetzt nur noch eine Bestandsaufnahme, da hilft jetzt nur noch ein kulturpolitisches Konzept, was in die Zukunft gerichtet ist, da hilft jetzt nur noch ein Kulturentwicklungsplan.
Und den haben wir jetzt.
Den haben wir jetzt, ja.
Bist du zufrieden?
Ja, ich kann nur sagen, was lange währt, wird endlich gut, um nicht zu sagen sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden und direkt ein bisschen stolz auf das, dass wir das geschafft haben. Und auch wenn ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal mir gründlich durchgelesen, auch in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir. Und ich kann nur sagen, ich finde, da stehen einfach tolle Sachen drin.
Das ist doch eine schöne Aussage.
Ja, das ist, ich sage ja, ich bin richtig glücklich darüber.
Soweit der kurze Rückblick von Margarete Goldmann. Gleich geht es weiter mit einer genaueren Betrachtung des Kulturentwicklungsplans. Zuvor aber Musik. Die Soul Sisters mit Ain't No Mountain High Enough. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es heute um einen Meilenstein für die Wiesbadener Kultur, den Kulturentwicklungsplan. Doro, Margarete Goldmann hat es erwähnt, 2014 war ein wichtiges Jahr, denn da ging es los und du hast dabei auch eine Rolle gespielt. Was geschah seinerzeit? Erinnere dich doch nochmal daran.
Damals war man als Kulturpolitiker Kürzungen, drohenden Kürzungen ausgesetzt. Das ist ja also als Oppositionspolitiker die damals regierende Große Koalition, wie es immer so schön heißt, also SPD und CDU, hatten hehre Pläne, wollten das Stadtmuseum realisieren auf der Wilhelmstraße 1, Stichwort Jahnbau, Stichwort Autohaus und Stichwort schmutziger Deal. Es war unlängst in der Rhein-Main-Presse dazu auch wieder etwas zu lesen. Also das war ja eine Mischung aus Intransparenz und Ignoranz und gleichzeitig wurde, Margarete hat es ja gesagt, wurde den Kulturschaffenden, den Kreativen dieser Stadt, die hier so viel zur Lebendigkeit und zur Vielfalt beitragen, denen wurde abverlangt, dass sie sozusagen an sich mit dem Sparen anfangen, um dieses Stadtmuseum zu ermöglichen. Ich habe in Erinnerung, dass das 1 Million ungefähr, dass wir ein Delta von 1 Million hatten, die Kunst- und Kultur-Etat bereit hätte stellen müssen. Und die Margarete hat es gesagt, es wurden verschiedene institutionelle Förderungen wurden in Frage gestellt beziehungsweise sollten eingestellt werden. Und darüber hinaus sollten alle Empfänger von institutioneller Förderung 4,7%, glaube ich, oder so ähnlich, also so in diesem Bereich von ihrer Förderung abgeben, damit wir dieses Geld haben für dieses
Stadtmuseum. Und da warst du als kulturpolitische Sprecherin der Grünen, deiner Partei, natürlich auf dem Plan. Das hat dich sehr aufgeregt.
Ich sag ja, ich war da Opposition und war hilflos, aber habe verstanden, dass wenn man genug Wumms hat, wenn man genug Kraft hat und wenn man mutig genug ist, dann kann man was erreichen. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir ja ganz viele Kulturschaffende damals hatten, die noch nicht im AK Stadtkultur waren, wie die kleineren Bühnen, das Künstlerhaus 43 nicht, der Gregor Schober nicht mit seinen Kammerspielen, weil das alles relativ junge Häuser waren und die allesamt zu mir kamen und sagten, Doro, was sollen wir denn jetzt tun? Wir brauchen unsere Förderung, die ist sowieso schon zu gering. Und ich dann allen sagte, Leute, ich bin Opposition, ihr seid leider bei mir falsch. Ich kann die Förderungen nicht erhöhen. Ich habe Anträge in den Haushaltsberatungen gestellt, die natürlich allesamt abgeschmettert wurden, allesamt, weil sie einfach von der falschen Partei, sprich von der Opposition kam. Und ich habe dann alle jüngeren jüngeren Institutionen, jüngere im Sinne von bestehenden Institutionen, alle zum AK Stadtkultur geschickt. Das klingt so wie, geh da mal hin, so meine ich es natürlich nicht, sondern einfach die gute Empfehlung gegeben, ihr könnt nur was erreichen, wenn ihr euch zusammenschließt. Und das hat man gesehen, wir hatten da eine unwahrscheinliche Bewegung, eine unwahrscheinliche Kraft, an der dann letzten Endes auch CDU und SPD nicht vorbeikamen.
Wie schon erwähnt, ist der Kulturentwicklungsplan ein fulminantes Werk. Und wenn eines schönen Tages einmal alle Handlungsempfehlungen und Ideen verwirklicht sein werden, dann sind wir alle im 7. Kulturhimmel. Kommen wir mal auf den Boden der Tatsachen. Was sind die konkreten Ziele, die jetzt so bald wie möglich angegangen werden müssen? Bitte nenne einige davon.
Also vielleicht hat man schon gemerkt, ich brenne für die Kultur und für die Kunst dieser Stadt. Von daher kann es für mich gar nicht genug geben. Also wenn es nach mir ginge, dann hätten wir hier viel, viel mehr. Und das ist, ich glaube auch, dass wir das, was wir mit dem Kulturentwicklungsplan umgesetzt kriegen die nächsten Jahre, wird mir gar nicht reichen. Aber das ist ein gutes Zeichen. Dann, wenn mir mal was reicht, dann
dann ist was verkehrt.
Ja,
aber wir haben hier leider nur eine Stunde, genau. Weißt du. Und okay, ja. Man möchte jetzt mal wissen, aus diesem riesigen Werk, ja, des Kulturentwicklungsplans, da möchte man jetzt mal wissen, also jetzt, genau, mal, wie geht es jetzt los? Und sag mal, für jemanden, der ungeduldig ist, ja, wie ich zum Beispiel, ich möchte jetzt wissen, also wie geht das jetzt los?
Also ich hatte es vorhin schon gesagt, es geht vor allen Dingen darum, die Sichtbarkeit zu erhöhen, und ich habe versucht, das an einem Beispiel festzumachen. Es geht darum, Räume und Arbeitsbedingungen für unsere Kulturschaffenden, für unsere Kreativen, für die Kunstszene zu verbessern. Wir sind da teilweise schon auf einem guten Weg, Stichwort Walkmühle. Aber wenn wir das W im Wort führen, haben wir natürlich auch Stichwort Walhalla. Das wird eine große Aufgabe sein, die in meinen Augen, wenn es nach mir geht, mit den Erfordernissen des Kulturentwicklungsplanes zusammengedacht werden können. Sprich, unsere Liegenschaft Walhalla wäre sehr gut geeignet, einige Punkte, die dringend angegangen werden müssten, umzusetzen. Stichwort Räume für unsere freie Kulturszene, auch ein historisches Museum. Wir haben immer noch ein Provisorium. Die Frage wird irgendwann noch mal vernünftig zu beantworten sein. Und wir müssen uns um die Revitalisierung der Innenstadt kümmern. Wir brauchen da zündende Ideen. Wir werden ohnehin unwahrscheinlich viel Geld in die Hand nehmen müssen als Kommune, um diese Innenstadt wieder lebendig zu machen. Und was liegt da näher, und Wirtschaft und Kultur zusammenzudenken? Und da möchte ich hin. Da glaube ich auch, dass der Kulturentwicklungsplan wirklich ein gutes Instrument ist, das auch breit in der Politik durchsetzen zu können und mit konkreten Ideen zu kommen. Und wenn man den Kulturentwicklungsplan liest, gibt es auch konkrete Ideen. Da ist von einer Infobox die Rede, die man in der Innenstadt platziert. Also als Anlaufstelle, nicht als Ticketbox, sondern als Anlaufstelle für interessierte Menschen. Und in unserer Stadt laufen ja, wenn kein Corona ist, auch viele Touristen und Menschen, die irgendwie aus dem Taunus oder wo sie herkommen, unsere Innenstadt besuchen. Dann ist es einfach toll, wenn sie eine Anlaufstelle haben und mitkriegen können, was in dieser Stadt los ist, jenseits der klassischen analogen Werbung, die man so kennt. Dass man einfach als Stadt da mehr macht. Und dann haben wir natürlich die ganze Frage der Digitalisierung, die jetzt auch mit Corona so schön aufgepoppt ist, wo wir wirklich ein Drittweltland sind, ja, wo wir wirklich so viel Nachholbedarf haben, auch gerade in der Stadt, in der Verwaltung. Wir sehen das überall. Und auch in der Kulturvermittlung müssen wir uns drum kümmern. Das Kulturamt muss da sich stärker aufstellen. Das ist gar kein Vorwurf an das Amt. Die können gar nicht anders. Ja, das ist auch überhaupt nicht als Vorwurf zu verstehen. Die brauchen vor allen Dingen, braucht unser Kulturamt mehr Ressourcen. Die brauchen mehr Mitarbeiter. Die können. Die sind einfach mit ihren 10 Mitarbeitern, die haben nicht 10, ich weiß nicht, wie viel es sind, es sind, glaube ich, 30, sind die gar nicht in der Lage, das alles umzusetzen, was jetzt ansteht. Also auch da muss man handeln als Stadt, als Regierung. Wir sind ja auch in der Lage, das Gesundheitsamt aufzustocken, damit die Corona-Pandemie vernünftig abgewickelt werden kann. So muss man auch bereit sein, in die Kultur und in unser Amt Geld zu stecken.
Ich nenne noch ein konkretes Ziel, von dem auch sehr oft immer die Rede war, nämlich Planungssicherheit. Kann damit auch schon bald angefangen werden?
Planungssicherheit bedeutet nichts anderes, als dass man mit den finanziellen Ressourcen ordentlich umgeht. Und man kann es so ganz einfach sagen. Wir haben zum einen Institutionen, die ihr festes Geld kriegen. Das fängt beim Staatstheater an, was natürlich der größte Batzen ist. Das Staatstheater hat aber auch 600 Vollzeitäquivalente. Also da haben wir, das ist sozusagen ein mittelständischer Betrieb, der da zu finanzieren ist. Und wir haben unsere freie Szene, die je nach einem gewissen Schlüssel Gelder bekommt. Und die ganze Frage der Förderrichtlinien, das wird jetzt die Frage sein, die wir als erstes angehen müssen. Und das werden wir direkt schon anfangen bei den kommenden Haushaltsberatungen.
Genau. Eine Fülle von Aufgaben sind dem Kulturentwicklungsplan zu entnehmen. Die Frage ist jetzt, wie und womit fängt man an? Und du hast sehr schön übergeleitet, also die Förderung. Dazu hat jetzt Margarete Goldmann eine klare Einschätzung.
Margarete, der erste Schritt, der wichtige Schritt, der jetzt zu gehen ist, nachdem der Kulturentwicklungsplan vorliegt, welcher ist der?
Der erste wichtige Schritt wird sein und muss sein, auch aus zeitlichen Gründen, die Einrichtung eines neuen Förderverfahrens. Und zwar vor allem für diejenigen, die institutionell gefördert werden. Das heißt, die einen Zuschuss bekommen zu ihrer Arbeit, der auch im Haushaltsplan ausgewiesen ist, einzeln im Haushaltsplan ausgewiesen ist. Und für diese Gruppe der Kulturträger, dazu gehören zum Beispiel der Schlachthof, das Theater am Pariser Hof, das Talhaus, Kunsthaus 43 und. Es sind also eine ganze Menge. Für die soll es ein neues Förderverfahren geben, das das bisherige Verfahren ersetzt. Es soll ein Verfahren sein, das transparent, nachvollziehbar und professionell gestaltet wird. Und, das ist dann ganz wichtig, eine Planungssicherheit gibt für 4 Jahre. Das heißt über 2 Doppelhaushalte. Das ist in der Tat was ganz Neues. Bisher war es so, dass die Kulturträger ihre Wirtschaftspläne, ihre Planungen für die kommende Saison den Politikerinnen und Politikern zugeschickt haben, der verschiedenen Parteien im Rathaus. Und die haben sich dann zusammengesetzt und haben sozusagen ausgehandelt, Manche haben gesagt, es ist gewesen wie auf dem Basar, wie viel Zuschuss eine Einrichtung bekommt. Das ist natürlich ein Verfahren, was für niemand durchsichtig ist. Und man hat sich hinterher gefragt, warum bekommt der den Zuschuss und jener diesen? Und dieses Verfahren soll also grundsätzlich geändert werden. Und das wollen alle. Das wollen die Kulturträger, das will die Kulturverwaltung und das will auch die Kulturpolitik. Und was ist das Neue an dem Verfahren? Das Neue ist, dass in der Tat natürlich auf der Basis von Zahlen entschieden wird. Das heißt, Wirtschaftspläne werden eingereicht nach einem neuen standardisierten Verfahren, auch aufgestellt. Kann also nicht jeder irgendwie seinen Plan so machen, wie er das für richtig hält. Dann werden diese Wirtschaftspläne beim Kulturamt gesammelt. Sie werden dort begutachtet, in Anführungsstrichen, sprich, man wird sie dort kommentieren. Das Kulturamt kennt natürlich alle Kulturträger seit vielen, vielen Jahren und kann beurteilen, welche Antragspositionen gerechtfertigt sind und welche vielleicht untertrieben sind oder auch übertrieben sind. Das Kulturamt kann Vergleiche anstellen und kann Entwicklungen nachzeichnen. Und diese Expertise des Kulturamtes, die wird dann weitergegeben an eine Jury. Wir wollen also zu einem externen Juryverfahren kommen mit Fachleuten, die sich in den jeweiligen Bereichen gut auskennen. Die Jury soll die Einrichtung auch kennenlernen, soll da Gespräche führen, sodass sie auch tatsächlich wissen, über wen sie da entscheiden. Und mit den quantitativen Vorgaben, die das Kulturamt macht und ihren qualitativen Einschätzungen, wird dann ein Ergebnis vorliegen, auf dessen Basis die Politik entscheiden kann. Weil natürlich die Entscheidung letzten Endes, was, wer, in welcher Höhe gefördert wird, liegt bei der Politik. Und zwar auf der Basis von Kriterien, die auch die Politik entscheidet. Aber dann haben wir ein Verfahren, was für alle einsichtig ist. Und ich hoffe und denke, dass die Zufriedenheit aller damit erhöht wird. Aber nicht nur die Zufriedenheit, ich denke, dass sich dann auch kulturell, kulturpolitisch einiges bewegt, weil man kann dann auch sehen, wo Förderung Schwächen hat, wo vielleicht besondere Unterstützung für Kulturträger notwendig ist, damit sie dann auch das machen können, was sie gerne machen möchten. Wir werden diese neue Förderung von Zeit zu Zeit überprüfen. Auch das steht so im Kulturentwicklungsplan. Es soll also Wirksamkeitsdialoge geben mit den Kulturträgern und mit der Politik, sodass die Politik, und das finde ich einen richtigen Fortschritt, jeweils nach 3-4 Jahren auch beurteilen kann, hat unsere Förderung etwas genutzt? Sind wir unseren Zielen näher gekommen oder ist das Geld verpufft? Das kann ja alles auch passieren. Und insofern denke ich, wird das eine ganz spannende Angelegenheit.
Margarete, du hast ja großen Wert immer darauf gelegt, dass es um die Ermutigung und dann auch Förderung von neuen Ideen geht, um experimentelle Projekte, für die auch Geld da sein muss, Räume und so weiter, was man eben so braucht, um da voranzukommen. Nun sagt Axel Imholz, ich komme nicht, um neue Ideen umzusetzen, sondern zu sichern, was da ist. Siehst du da einen Widerspruch? Also, wenn es nicht darum geht, neue Ideen umzusetzen, sondern zu sichern, was da ist, dann heißt das ja, Herr Imholz bremst.
Nee, ich habe das ganz anders gelesen, aber es ist interessant. Man kann das auch so verstehen, aber ich glaube, da würde man ihm Unrecht tun. Er möchte die Kulturträger sichern, die da sind. Und indem er sie sichert und ihnen Perspektive gibt, gibt er ihnen auch die Möglichkeit, experimenteller selber zu arbeiten. Es ist ja nicht so, dass die da sind, nicht auch gerne viel mehr Experimente machen würden. Aber Experimente machen können, kann man nur, wenn man die entsprechenden Mittel dafür hat. Das heißt, es muss auch mal was schiefgehen können, ohne dass man damit das eigene Haus ruiniert wirtschaftlich. So verstehe ich das. Also ich würde ihm da, im ganzen Gegenteil, weiß ich, dass er sehr daran interessiert ist, dass Neues entsteht.
Im Kulturentwicklungsplan ist erfasst, was Wiesbaden zu bieten hat. Eine Bestandsaufnahme also, aber es werden auch Mängel beschrieben. Ich nenne drei von ihnen: Kulturangebote für Junge, kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung. Doro, gibt es schon Überlegungen zur Mängelbehebung?
Also das Thema Kunst und Kultur für junge Menschen ist, glaube ich, das erstens ist es ein Querschnittsthema, denn es dekliniert sich durch die anderen Themen auch durch. Dass alle Unterpunkte, alle Handlungsempfehlungen des Planes lassen sich auch auf diese Zielgruppe, auf die Kunden von morgen, wenn es man jetzt mal betriebswirtschaftlich betrachten will, fokussieren. Es geht aber hier auch um die gesellschaftliche Funktion und die Rolle, die Kunst und Kultur innerhalb einer Stadtgesellschaft einnehmen muss und einnehmen soll. Und das sollte uns hier auch Geld wert sein. Hier müssen wir als Stadt bereit sein, alles dafür zu tun, dass wir hier genug Hemmnisse abbauen, dass wir die Kultur niedrigschwellig machen. Das heißt nicht, dass sie deswegen belanglos oder trivial wird. Das meine ich damit überhaupt nicht. Es geht darum, einen Kulturbegriff, den Kulturbegriff zu erweitern und auch die Menschen jenseits des Sozialäquators, wie brutalerweise die Schwalbacher Straße genannt wird, zu ermuntern, unsere Kulturräume auf der Wilhelmstraße aufzusuchen und sie an die Hand zu nehmen. Da gibt es verschiedene Ideen. Wir beschreiben auch in der Planung, beschreiben wir einige Dinge, wie man da hinkommen kann. Das führt jetzt zu weit, wenn ich da jetzt einzelne Projekte vorstelle. Aber das ist die Frage, wie kriegen wir diese gesellschaftliche Teilhabe wieder auf größere Füße gestellt? Wie kriegen wir unsere jungen Menschen, wie können wir die begeistern, wie kriegen wir den in den Diskurs, dass die überhaupt bereit sind, sich mit Fragen zu beschäftigen und nicht nur daddeln, nicht nur in der virtuellen Welt bewegen wollen, sondern auch bereit sind, Experimente und analoge Erlebnisse zu haben.
Ja, und das schließt auch eben kulturelle Bildung mit ein, was du eben gesagt hast. Ja.
Na, das ist kulturelle Bildung.
Ja.
Das ist
also,
kulturelle
nein,
Bildung.
Nein, weil das ist ja als extra im Kulturentwicklungsplan, ist es ja ein eigenes Feld.
Ich sage ja,
also
da ist ja auch
kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung. Genau. Aber du hast das ja jetzt schon sehr schön zusammengefasst.
Zusammen.
Ja. Und während wir jetzt über weitere Mängel nachdenken, hören wir Musik jetzt von Nigel Kennedy, der gern als Punk unter den Geigenvirtuosen bezeichnet wird. In Wiesbaden war er auch schon, natürlich im Schlachthof. Nigel Kennedy und Time for Time. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir fragen jetzt nach der Umsetzung des Kulturentwicklungsplans nach seiner Verabschiedung im Parlament. Ein hochgelobter Plan, aber wie geht es denn jetzt weiter, ganz konkret?
Da komme ich wieder zu meinem Kulturbeirat, der großen Schwester des Kulturentwicklungsplanes. Der Kulturbeirat ist nach wie vor dafür zuständig, den Plan mitzugestalten. Das ist ein dynamischer Prozess. Ich hatte es eingangs gesagt. Das heißt, die vorgesehenen oder die vorgeschlagenen, sagen wir mal, die vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen, die werden jetzt sukzessive, müssen die auf die Schiene gesetzt werden, müssen die natürlich in den parlamentarischen Raum, denn alles, was wir jetzt vorhaben, wird mit Finanzen zu hinterlegen sein. Da wird Geld in die Hand genommen werden müssen und da wird Geld in die Hand genommen werden sollen. Also da muss die Politik Antworten finden und bereit sein, das jetzt in dem neuen Haushalt abzubilden. Wir hatten für den aktuellen Haushalt extra als Kooperation damals 1 Million schon bereitgestellt, dass wir genug Geld haben, um Dinge direkt umzusetzen. Aber die zukünftigen Maßnahmen werden natürlich Geld kosten. Gerade das Thema, was Margarete angesprochen hat mit den Förderrichtlinien oder auch unser eben behandeltes Thema, die kulturelle Bildung, wird es nicht umsonst geben. Da werden wir auch als Stadt Geld in die Hand nehmen müssen. Wir haben da extra auch eine AG dazu im Kulturbeirat, der sich mittlerweile in verschiedene Arbeitsgruppen auch gebildet wurden, damit man diese inhaltlichen Themen auch bearbeiten kann. Also diese Themen werden alle auch Geld kosten und die Politik hat die Aufgabe, diese Gelder bereitzustellen und dafür zu kämpfen, dass sie bereitgestellt werden in auskömmlichen Maß. Und die innerliche Überwachung hat dann der Kulturbeirat, der das Ganze weiterhin begleitet.
Ja, Axel Imholz sagte in einer früheren Sendung, er gehe davon aus, dass der Kulturbeirat regelmäßig einen Bericht einfordern wird. Wie weit seid ihr? Warum seid ihr nicht schon weiter? Doro, wie bereitet ihr euch auf diese Aufgabe vor? Habt ihr jetzt wöchentliche Treffen mit dem Kulturamt geplant?
Na, wöchentlich sind sie nicht, aber unser Output ist schon wahnsinnig groß. Wir hatten gerade letzte Woche unsere erste digitale Kulturbeiratssitzung, die 3,5 Stunden ging, glaube ich, Zeitstunden. Wir reden hier von Zeitstunden ohne Pause. Das ist eigentlich fast unzumutbar, aber wir waren alle so im Thema drin und es gibt so viel zu besprechen und wir haben gerade so einen guten Output, dass es einfach auch wahnsinnig Spaß macht, sich diesen Fragen zu stellen, vor allen Dingen, wo wir jetzt zum ersten Mal den Eindruck haben, wir können was bewegen, weil wir alle an einem Strang ziehen. Natürlich wird es nicht so sein, dass ich mich mit meiner Maximalforderung, ich will alles und noch viel mehr, werde ich mich nicht durchsetzen, aber ich schaffe es im Dialog mit allen anderen, schaffen wir es doch viel, viel mehr umzusetzen, als wir bis dahin gedacht haben, was wir jemals haben können. Also es ist alles auf einem guten Weg und natürlich, wer arbeitet, braucht Unterstützung und die Bereitschaft, wir reden hier von einem ehrenamtlichen Gremium, wir machen das alle ehrenamtlich, aber die Bereitschaft ist da, von allen 25 dort mitzuarbeiten und so gibt es genug Power, um das Amt zu kontrollieren. Aber wie gesagt, das Amt, das Kulturamt wird Unterstützung brauchen. Sie werden neue Stellen ausschreiben müssen. Sie brauchen Besetzung, sonst können sie das unmöglich schaffen.
Es scheint sich also um eine Mammutaufgabe zu handeln. Das haben wir jetzt auch alle verstanden. Und das hast du eben schon gesagt. Du freust dich auf diese Aufgabe, ja?
Ja, mir macht es Spaß. Es macht Spaß, mit Leidenschaft und Kraft zu arbeiten und mit Beharrlichkeit, wenn man sieht, dass was bei rumkommt. Und 10 Jahre, also manche Dinge haben jetzt wirklich sehr lange gedauert. Ich sage ja, der Kulturentwicklungsplan ist ein 6 Jahre altes Baby von mir. Aber wenn es ja dann geboren wird und dann man es aufwachsen sieht, macht das dann schon Spaß.
Wird die Kontrolle des Kulturentwicklungsplans jetzt die alles andere verdrängende Aufgabe sein? Oder worum werdet ihr euch sonst noch kümmern?
In den Kulturentwicklungsplan kann man alles einbauen. Alle, das sind ja sozusagen Überschriften. Diese Überschriften lassen sich ja auf die Wiesbadener, also das ist ja, geht ja hier um Wiesbaden. Und es kann ja sein, dass in einem halben Jahr ganz andere Fragestellungen aufpoppen, die wir vor einem Dreivierteljahr noch nicht denken konnten, weil sie noch sich nicht gestellt haben. Das ist, ich sagte, ist ein elastischer Plan und es geht immer um die Richtung und natürlich wird man ihn anpassen und wir wissen alle nicht, wo uns Corona hinbringt, was werden wir für Veranstaltungen machen können, wie können die Kulturschaffenden überhaupt ihre Kultur schaffen. Wir sind ja in einer Ausnahmesituation, da wird es viele Fragen geben, die wir noch gar nicht beantworten können.
Also wir sind alle gespannt, die sich für Kultur interessieren, sind alle gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und es wird bestimmt auch wieder mal Thema in einer blauen Stunde sein.
Hoffentlich.
Schlussfrage, ganz sicher. Wer sich in den Umfang und materialreichen Kulturentwicklungsplan vertiefen möchte, wo kann man ihn bekommen?
Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber also er ist natürlich gedruckt und er liegt sicherlich, würde, wenn wir unsere Räume in der Stadt offen hätten, würde er sicherlich im Kulturamt und im Rathaus auch offen liegen, zum Mitnehmen. Aber da dies meines Wissens immer noch geschlossen ist, wegen der Corona-Pandemie, also der für den Publikumsverkehr geschlossen ist, kann man auch einfach bei wiesbaden.de schauen. Er ist auch hinterlegt digital. Natürlich ist es viel schöner, wenn man so ein auch sehr hübsches, also gut designtes Exemplar in Händen hält. Man kann ihn vielleicht auch schriftlich anfordern, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er digital nachlesbar und zu finden bei wiesbaden.de.
Gut, dann wissen wir Bescheid. Im Zweifelsfall warten wir noch ein bisschen. Und das war's für heute. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit diesem seltsamen Wort Kulturentwicklungsplan künftig etwas Erfreuliches verbinden. Vielen Dank für deine Erläuterungen, Dorothea Angor. Und viel Erfolg bei der Überwachung der Fortschritte.
Oh ja, danke schön.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak und mit dem Hinweis, dass Sie die Langfassung des Gesprächs mit Margarete Goldmann auf der Homepage der Blauen Stunde hören können unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Übrigens, wir sind uns darüber im Klaren, dass heute Rosenmontag ist. Deswegen hören Sie eine passende Schlussmusik, einen Titel von Nick Benjamin, der ein großer Fasnachter war. Unvergessen. Auch er ist auf der Homepage der Blauen Stunde zu hören. Nick Benjamin singt einmal im Jahr.